Wunschkiste. Musik nach Wunsch bei Radio Okawelle. Zusammengestellt von Hörern für Hörer. Die heutige Sendung präsentiert Ihnen
Genealogie, die Ahnenforschung. Zu Gast heute Anja Wittweg, Genealogieprojekt im Kindergarten, Emma Fell, Genealogieprojekt in Gesamtschule, Dr. Peter Böttcher, genealogischer Umgang mit totgeschwiegenen Personen, Zeugenaussagen als Quelle, Simone Schober-Wischkoni, Forschung in Polen, Hans-Hermann Göbel, DNS in der Genealogie, Glasbläserforschung und Uwe Kampfer, Forschung im Internet in den USA. Erläutern Sie erst einmal den Begriff Genealogie.
Gerne, Herr Altstädt. Zunächst herzlichen Dank, dass wir heute Abend hier sein können. Das freut uns sehr. Genealogie kommt aus dem Altgriechischen und heißt Genea, das Familie, und Logos kennen wir alle, nämlich die Wissenschaft. Das ist also die Wissenschaft von der Familie. Wir verstehen darunter die Familiengeschichtsforschung. Man kann unter Genealogie auch noch verstehen die Entwicklung, geisteswissenschaftlichen Sachverhalten oder aber die Biologie von Lebewesen. Da steckt ja der Ausdruck Gene drin. Die Gene spielen eine sehr große Rolle in letzter Zeit in der Genealogie. Dazu wird nachher Herr Göbel noch ausführlich etwas sagen. Ja, Verein, wir sind ein Verein von ungefähr 30 Leuten, von denen fast alle aktiv sind, was also ziemlich ungewöhnlich ist für einen Verein. Wir sind entstanden aus einem Verein, der wiederum seine Genese hat bei dem Bund Deutscher Vertriebenen. Und wir haben diesen Verein zu Grabe getragen in Häkchen und haben einen neuen gegründet, haben also eine Rechtsverfassung und sind ein eingetragener Verein, der als wissenschaftlicher Verein vom Finanzamt auch anerkannt ist und gemeinnützig ist.
Ich fasse das nochmal zusammen. Sie meinen die Arbeitsgemeinschaft Genealogie Braunschweig e.V.?
So ist das.
Und circa 30 Mitglieder, sagten Sie?
Ungefähr 30 Mitglieder, ja.
Danke. Genealogie für Kinder ist Ihnen besonders wichtig, Frau Wittweg. Wie sieht Ihr Projekt im Kindergarten aus?
Ja, ich habe selber zwei kleine Kinder, die jetzt im Kindergarten sind. Die sind jetzt 4 und 6. Und wir hatten im letzten Jahr das Glück, dass das Thema war Familie. Es ging erstmal gar nicht um Stammbäume oder so, sondern ganz allgemein. Wo wohne ich? Wer wohnt alles dort? Was gibt's Typisches zu essen zu Hause? Und da hatte ich die Idee, einfach mal vorzuschlagen, ob man nicht mein Hobby dort mit einbringen kann. Und habe der Leiterin im Kindergarten die Seite von dem Timo Krake mal gezeigt. Das ist die haben sich schon mal damit beschäftigt. Die haben also Beispiele dafür auf ihrer Homepage, was man alles mit Kindern machen kann, im Kindergarten, in Schule, als Jugendliche. Und das wurde begeistert aufgenommen, der Vorschlag. Und dann haben die sich dabei gemacht, haben mit den Kindern auf A3 Bäume gemalt, nackige Bäume ohne Blätter. Dann durften die Kinder noch grüne Blätter ausschneiden und dann wurde das Ganze mit nach Hause gegeben. Mit den Eltern sollten dann Fotos aufgeklebt werden und das Ganze als Stammbaum gemacht werden. Und es dauerte so 1-2 Wochen und dann kamen die ersten Exemplare davon. Und das sind ganz tolle Stammbäume geworden. Die wurden dann im Flur im Kindergarten ausgehängt. Und die Kinder fanden das also ganz toll. Und ich muss sagen, meine Kinder, es sind beide unterschiedlich an die Sache rangegangen. Also ich hätte ja gedacht, die machen es beide gleich, ist ja die gleiche Familie. Aber nein, also einer wollte das angefangen von unten, vom Stamm zu den Ästen von sich aus gesehen. Und andersrum, dann wurde oben angefangen nach unten. Wer denn alles mit dazugehört und wer nicht? Und ja, das war schon sehr spannend für die Kinder. Und auch immer wieder im Vorbeigehen dort, das hing also jetzt bestimmt 2 Monate im Kindergarten aus, immer wieder im Vorbeigehen wurde dann mal raufgetippt und ach, die kenne ich und das ist meine Oma. Und Bei manchen gehörte der Hund mit dazu und ja, also war schon sehr spannend oder ja, wie die Kinder das so sehen, wer denn alles zur Familie gehört. Also fand ich schon interessant.
Ja, ich denke, das ging aber erstmal über 3 Generationen maximal.
Ne? Nee, also drei wirklich weiter? Auch bis bei manchen leben ja noch die Urgroßeltern und die waren dann auch noch mit drauf. Also das war schon ausführlich bei manchen. Und bei manchen waren es halt kleine Familien, nur wo ein Kind jeweils ist. Und bei manchen sind halt mit Tanten und Onkeln. Und ja, das waren dann schon, wo die Blätter ganz klein sein mussten. Das war schon, ja, da mussten die Kinder dann fummeln.
Also das, sagen wir mal so, das war ein begrenztes Projekt, ja?
Ja, war Thema Familie im Kindergarten und wurden halt verschiedene Sachen ausprobiert, unter anderem eben auch das Gebastelte dann, genau.
Und haben Sie das zuvor mal wieder wiederholen mit anderen Kindern oder später mal mit Kindergartenkindern?
Gerne, auf jeden Fall. Also vielleicht wird das jetzt ein paar Jahre dauern, dann sind meine Kinder sicherlich raus. Ich bin ja selber nicht im Kindergarten. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, in der Schule nochmal als anzusprechen und das dann dort vielleicht nochmal aufzugreifen. Und ich habe es auch angeboten in anderen Kindergärten. Wer Interesse hat, kann sich da gerne an mich wenden. Ja, auf jeden Fall.
Familiengeschichtsforschung, umgangssprachlich Ahnenforschung ist das Thema in der heutigen Wunschkiste. Frau Fell, was vermitteln Sie den Schülern in der Gesamtschule in Bezug auf Familiengeschichtsforschung?
Ja, ich habe ein Projekt im Rahmen meiner Masterarbeit, was ich neulich geschrieben habe und erforscht habe, mit einer 9. Klasse in einer Gesamtschule, nicht für Geschichtsunterricht, sondern für Gesellschaftslehre in einer bilingualen Klasse, in einer 9. Klasse. Und ich habe mit denen Stammbaum Recherche machen lassen, Familiengeschichtsforschung durchführen lassen. Das Ziel war einmal, dass jeder Schüler, der mitgemacht hat, einmal einen Baum präsentieren könnte, auf Englisch, weil es auch bilingual war. Und auch das mit irgendwelchen Arten von historischen Quellen auch tatsächlich belegen könnte. Ja, im Endeffekt war der große Ziel dann auch wirklich, dass die Schüler Geschichtsforschung anhand von irgendwas machen, was denen persönlich was bedeutet. Das ist etwas, was in der Schule nicht so immer durchkommt und hoffentlich können sie ein bisschen mehr Interesse an Geschichte und Erforschung und wirklich an die Arbeits das Arbeiten von Geschichte Interesse wecken, sozusagen. Ich habe mit denen über 2 oder 3 Monate dieses Projekt durchführen lassen. Wir haben angeguckt, was für historische Quellen man nehmen könnte, angeguckt, wie sehen Stammbäume denn aus, wer könnte dazugehören. Ein bisschen mit dem Internet auch Recherche gemacht, geübt. Aber die Recherche an sich haben sie selbstständig auch durchgeführt zu Hause. Alle Schüler haben auch dann Ergebnisse gehabt und was präsentiert, zum Teil auch sehr groß und sehr ausführlich oder kreativ. Und auch dran Freude gehabt. Ich habe ziemlich viel Daten gesammelt, im Rahmen meiner Arbeit auch. Wie sie es fanden, was sie benutzt haben. Hauptsächlich haben sie auch Zeitzeugenbefragung benutzt für deren Recherche. Also Oma oder Opa dann sozusagen gefragt. Aber zum Teil auch Sachen wie Tagebücher oder andere Stammbäume von anderen Familienmitgliedern, die schon mal sowas gemacht haben. Oder Fotos oder Grabsteine haben sie auch herangezogen. Alles Mögliche sozusagen. Ich habe denen auch sehr viel Freiraum gelassen, was sie genau recherchieren wollen oder in welche Richtung sie gehen wollen mit ihrem Stammbaum.
Was machen Sie beruflich?
Ich bin noch Studentin. Ich habe gerade meine Masterarbeit, also wirklich vor, glaube ich, 2, 3 Wochen wiederbekommen überhaupt und muss dann mal gucken am Ende des Semesters, was passiert mit mir.
Danke. Dr. Peter Böttcher wird uns Näheres erläutern zum Umgang mit totgeschwiegenen Personen. Da bin ich aber gespannt.
Ja, das will ich gerne versuchen. Dieser Begriff totgeschwiegene Person wird häufig in der Familienumgangssprache benutzt. In Wirklichkeit, Man muss mal überlegen, was heißt totgeschwiegen, jemanden oder etwas bewusst verschweigen, um ihn damit in Vergessenheit geraten zu lassen. Totschweigen ist aber daher eigentlich kein Thema für Genealogen. In der Familiengeschichte wäre es besser, von ungeliebten oder unbeliebten Personen zu sprechen, der Umgang in der Familie oder denen der Umgang in der Familie peinlich ist. Oder umgangssprachlich sagt man auch schwarze Schafe, im Englischen rotten apples, also Leute, denen man nicht zu nahe kommen möchte, in irgendeiner sowohl dinglich als auch mit der Behandlung. Dem Familienforscher allerdings sind diese Personen besonders wichtig, denn sie bieten viel, viel Information. Die meisten Leute, die man so in seinem Stammbaum hat, über die weiß man vielleicht das Geburtsdatum, das Sterbedatum, vielleicht noch ein paar zwischendrin Daten, aber vieles aus ihrem Leben weiß man nicht und ist auch schwer zu erfahren. Bei diesen Leuten, die etwas Besonderes gewesen sind, im negativen Sinne, da haben sich Anekdoten, Informationen, Geschichten bei Zeitzeugen, in Zeitzeugnissen erhalten und bieten dem Genealogen die Möglichkeit, etwas über die Person in seiner Zeit kennenzulernen. Und das ist für viele Genealogen ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur die Daten kennenzulernen, sondern auch etwas mehr über das Leben der Person.
Ja, Zeitzeugen ist immer schön und gut, das heißt aber, diese Personen leben ja noch. Aber wie kann man noch ältere Generationen, die schwarzen Schafe, ausfindig machen?
Da kann man zum Beispiel über Zeitzeugnisse gehen, Berichte bis hin zu Kirchenbüchern. Manchmal haben die Pastoren in die Kirchenbücher auch Bemerkungen reingeschrieben, dass der sich unsittlich in der Kirche benommen hat oder dass er ein uneheliches Kind hat oder. Und diese Frage der ungeliebten Personen in einer Familie ist ja nicht neu. Die gibt's eigentlich schon immer. Und wenn man zurückgeht in die frühere Geschichte, Abdecker, Henker, Scharfrichter, Räuber, Mörder, fahrendes Volk, das waren also Gruppen, die eigentlich über die man in der Familie nicht so gerne sprach. Und in neuerer Zeit sind es halt die Herrschaften aus dem Dritten Reich, sind es die Herrschaften, die bei der Stasi aktiv waren, über die spricht man nicht gerne. In Wirklichkeit sind es aber sehr, für den Genealogen, sehr hochinteressante Leute. Man findet viel über sie.
Was ist denn das Älteste, was Sie gefunden haben? Aus welchem Jahr ungefähr?
Also wir haben, bei mir liegt das rund um 1700, urkundliche Erwähnungen, wo sich Leute geprügelt haben und dann vorm Richter waren und entsprechend verurteilt wurden.
Frau Schober-Wischkone, warum betreiben Sie Forschungen in Polen?
Ja, als Kind habe ich oft die Frage an meinen Vater und seine Eltern, wo sie denn geboren seien, die Antwort bekommen, ja, die und die Städte, das liegt aber heute in Polen. Und das macht natürlich als Kind neugierig, erst recht, wenn niemand von den Betroffenen auch überhaupt ein Wort Polnisch spricht. Es gab keine Fotos von der Gegend, es gab eigentlich ja nur die Erzählung meiner Oma. Und ich habe mich auch immer damit zufrieden gegeben. Da gibt's ja keine Unterlagen mehr, da ist nichts mehr vorhanden. Jahre später, als ich selbst schon Kinder hatte, habe ich dann gedacht, ja, ist das wirklich so? Auf die Frage, wo kommen die denn eigentlich her? Dann aber schon im Internet recherchiert und ganz schnell festgestellt,
Es gibt ganz viel. Es gibt viele Informationen übers Netz. Es gibt Datenbanken. Man kann Kontakt aufnehmen zu polnischen Standesämtern, um auch heute über diese Wege an Informationen zu kommen. Und irgendwann war ich aber an dem Punkt, dass das auch nicht mehr, mir nicht mehr reichte. Und ich habe mich dann vor Ort auf die Suche begeben. Ich habe also polnische Archive in verschiedenen Städten inzwischen besucht und viel gefunden, Kirchenbücher, Grundakten, ich habe Steuerlisten, Innungsakten gefunden, viele Informationen über Vorfahren dort vor Ort gefunden. Und natürlich gibt es Kriegsverluste, Sachen, die nicht mehr aufzufinden sind, aber in vielen Fällen doch Informationen bis zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges auch dort vorhanden sind.
Und die polnischen Behörden waren sehr aufgeschlossen, Ihnen bei der Suche zu helfen?
Ich denke, die Reaktionen sind nicht anders als hier in Deutschland, wenn ich mich mit Behörden in Verbindung setze. Insgesamt kann ich sagen, dass mir wo immer möglich auch Hilfe angeboten wurde, ich unterstützt wurde, auch vor Ort sehr zuvorkommend wirklich Hilfe zukommen lassen wurde.
Und Sie haben wirklich zurückverfolgen können bis zum Dreißigjährigen Krieg?
Ja.
Aber man könnte doch auch sagen, das waren ja in dem Sinne keine Polen, das waren ja alles mal deutsche Gebiete früher, bis zum Dritten Reich. Mhm. Königsberg, Danzig und so weiter, waren letztendlich auch schon Deutsche.
Ja, also ich hatte ja gesagt, niemand sprach Polnisch aus der Familie. Es waren also deutsche Familien, die ich da verfolgt habe in meiner Suche und natürlich auch festgestellt habe, dass es Gegenden gab, wo mal Polnisch gesprochen wurde. Aber insgesamt, ich schon immer wieder feststellen kann, dass in dieser Gegend Oberschlesiens eben über Jahrhunderte polnische, mährische und deutsche Familien über lange Zeiten gut und friedlich zusammengelebt haben.
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Braunschweig e.V. gestalten die heutige Wunschkiste. Mich interessiert doch sehr, mehr zu erfahren über die DNS in Genealogie Glasbläserforschung. Herr Göbel.
Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich bin angefangen mit meiner ganzen Ahnenforschung 1999, damals starb meine Mutter und hinterließ irgend so ein Paket mit alten Unterlagen. Und dann habe ich mich dort reingearbeitet und schnell festgestellt, dass meine Vorfahren irgendwo aus der Gegend von Kassel kamen und dort Tiegel produziert haben. Seit 1620, urkundlich nachgewiesen, waren das Tiegelmacher. Und bei der weiteren Forschung im Internet stellte ich dann fest, dass es ganz viele Göbels gab, die auch Glasmacher waren und Glas hergestellt haben. So aus der Gegend vom Vogelsberg kamen die Laubach, aus der ganzen Ecke, wo sehr viel Glas hergestellt wurde. Und viele Ahnenforscher in diesem Bereich der Glasmacher stellten sich schon immer die Frage, hat denn dieser Göbelzweig, der Tiegelmacher, eigentlich auch was mit den Glasmacher zu tun? Und da die Frage geklärt werden kann in einer Zeit, die weit zurückgeht, hinter den Kirchenbüchern, musste man sich Gedanken machen, wie kommen wir jetzt an irgendwie diese Information. Dann habe ich mich schlau gemacht zum Thema DNS oder DNA-Genealogie. Was bietet diese neue Technologie an Möglichkeiten, hier behilflich zu sein? Wenn man da weiterkommen will, muss man wenigstens drei Leute finden, die nachweislich über Kirchenbücher dazugehören, zu diesen Göbels. Einmal von der Seite der Glasmacher und auch von der Tiegelmacherseite, das war ich. Ich habe dann einen Holländer gefunden, einen holländischen Göbel, der eindeutig nachweislich von den Glasmachern kam. Dann noch einen weiteren Göbel aus der Sippe der Tiegelmacher. Und schwierig war es, den Holländer dazu überzeugen, dass er jetzt eine DNA-Abstrich machen lässt und diese DNA-Probe mit abgibt. Ich habe ihm dann auch versprochen, okay, ich zahle diese 160 Euro für diese Geschichte. Und dann hat er eingewilligt, auch diesen DNA-Test zu machen. Das dauerte circa 2 Monate und dann bekamen wir von einem Institut aus Göttingen, wo wir haben diesen DNA-Test machen lassen, den Bescheid. ihr drei habt tatsächlich heute noch das gleiche Y-Chromosom wie euer Urstammvater. Und damit war dann der Nachweis gebracht, wir stammen tatsächlich alle irgendwo mal von einem gemeinsamen Urvater, einem Glasmacher ab, der irgendwo im Vogelsberg-Gebiet gelebt hat. Das war natürlich für uns eine Sensation, dass wir noch alle das gleiche Y-Chromosom haben. Denn das bedeutet, dass über mehr als 30 Generationen alle Frauen keine Kuckuckskinder ins Nest gelegt haben, was natürlich ein irres Ergebnis ist, dass es so viele treue Frauen gegeben hat auf dieser langen Strecke. Also ein spannendes Thema, wenn man so eine Frage im genealogischen Bereich klären will.
Ja, aber mich würde doch sehr interessieren, wie kommt man an die DNA von den Urstammvater oder an den von vielen Generationen zurückliegend?
Das Y-Chromosom wird ja auf der männlichen Seite unverändert weitergegeben. Deshalb brauche ich nicht die Informationen von dem Vorgänger, weil wir ja alle jetzt das gleiche Y-Chromosom haben, weiß man, dass dieser Urvater auch das gleiche Y-Chromosom haben musste. Deshalb brauche ich jetzt nicht irgendwelche Knochen ausgraben, sondern ich muss nur halt Leute finden, die bereit sind, halt einen Abstrich zu machen, den man DNA-mäßig untersuchen lässt und dass die aus möglichst verschiedenen Gegenden kommen.
Noch eine Frage, wenn wir in der Ahnenforschung den Stammbaum betrachten, von heute aus gesehen, wie haben Sie das immer gemacht? Haben Sie beide Zweige verfolgt, also Vater und Mutter oder nur Vater? Also in die Vergangenheit zurück.
Bei mir in unserem Stammbaum, Familienstammbaum, habe ich sowohl die mütterliche Seite als auch die väterliche Seite dokumentiert. Mit allen Verzweigungen. Ich unterscheide auch in einen Nachkommensbaum, so wie er hier, wie ich Ihnen den eben gezeigt habe. Und den Stammbaum, der Nachkommensbaum, zeigt nur Goebbels auf. Und vielleicht irgendwelche Besonderheiten, dass man irgendeine Person noch mit drin hat in diesem Nachkommensbaum, in irgendeinem Nebenast, die vielleicht geschichtlich interessant war, dass man sowas da mit reinbaut. Aber im Stammbaum, da ist wirklich die Seite der Frau drin, da sind alle Nebenzweige drin, wirklich der Stamm der gesamten Sippe, die nun zusammengewachsen ist, von Generation zu Generation.
Das, was Sie mir gezeigt haben auf Papier, was ist denn das für eine Größe?
DIN A1? Das ist DIN A0.
DIN A0. Insgesamt, wie viele Personen sind da drauf?
Auf der Zeichnung sind über 1200 Personen drauf.
Uwe Kampfer steht der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Braunschweig e.V. vor. Was erforschen Sie im Internet zum Thema?
Ja, zunächst, Internet ist eigentlich ein Instrument, ohne das ein Ahnenforscher nicht mehr arbeiten kann. Es gibt eine unendliche Menge an Informationen in Internetportalen. In Deutschland ist das Wichtigste eigentlich das Portal von CompGen, vom Computer Genealogie Club. Dann gibt es noch andere Portale. Ich forsche ja auch intensiv in den USA. In den USA also von den Mormonen. Es ist ein nicht gewerbliches Portal. Die haben sehr, sehr viele Informationen. Die größte Datenbank, glaube ich, auch auf diesem Gebiete, die generell verfügbar ist. Dann gibt es noch da gewerbliche Unternehmen, Ancestry beispielsweise. Da besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass die verkauft werden an größere Unternehmen und damit bestimmte Dinge verloren gehen oder mitverkauft werden an Informationen. USA, da ist der Zugang sehr viel einfacher als bei uns. Bei uns greift ja das Archivgesetz mit den Zugangsfristen. Man kann also nicht an Leute rankommen ohne berechtigtes Interesse, die da noch nicht vor 100 Jahren gestorben sind oder vor, ich glaube, 80 Jahren bei Verheirateten an die Trauung herankommen. In USA komme ich an Babys ran. Und zwar aktuell in diesen Jahren jetzt. Ist also kein Problem. Die Amerikaner sehen das sehr viel leichter als wir, den Datenschutz, und sind zum Teil auch sehr erstaunt, dass es diese Grenze bei uns gibt.
Noch ein Stichwort zu den Mormonen. Verfolgen die oder Bearbeiten die selbst ihre Vergangenheit oder archivieren die ihre rückblickend?
Ja, die archivieren sehr intensiv. Man kann ja auch in den verschiedenen Niederlassungen hier in Braunschweig auch nachsehen in den Filmen, die aufgenommen worden sind. Und es sind nicht jetzt nur bestimmte Nationen, die aufgenommen worden sind, sondern es geht sehr weit. In Deutschland sind sehr viele Kirchenbücher von den Mormonen aufgezeichnet worden und transkribiert worden, was ja nicht immer ganz einfach ist. Und in Deutschland werden auch viele von den Mormonen, werden viele Geburtsregister aufgelistet. Und das geht immer noch weiter und es gibt immer noch mehr Informationen, die ins Netz gestellt werden. Die Informationen, die also im Bunker in Utah liegen, sind sehr viel umfangreicher als das, was wir im Internet heutzutage finden.
Wie weit reicht denn das zurück?
Also ich kann das nur festmachen an meinen eigenen Unterlagen. Das reicht zurück bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Was wird in der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Braunschweig e.V. alles auf die Beine gestellt?
Ja, wir treffen uns einmal im Monat. Das ist immer der erste Mittwoch im Monat in Braunschweig im Gliesmaroder Turm. Eigentlich 17 Uhr. Da beginnt unsere Sprechstunde für alle Interessierten. Und wir versuchen dann ab 18 Uhr jeden Monat einen Vortrag zu bekommen, sei es von Mitgliedern oder von Außenstehenden, zu allen möglichen Themen, die uns interessieren. Jetzt im März, ich glaube, das ist der 2. März, ne, wird Frau Schober-Wischkoni einen Vortrag halten über die Forschung in polnischen Archiven. Ja, und dann außer diesen monatlichen Treffen organisieren wir auch andere Veranstaltungen oder Besuche. Wir waren auch zum Beispiel schon mal in Wolfenbüttel im Archiv, haben wir mal einen Tagesausflug hingemacht, oder im Braunschweig im Archiv mit einer Führung. Oder im März, jetzt ganz aktuell, am 12. März wollen wir uns treffen in Bodenstedt, in den Zeiträumen, mit einer Führung auf der Hofstelle. Dort wird dann der Herr Göbel noch einen Vortrag halten. Ich glaube, war das Thema?
Die Hofstelle und die Genealogie dazu.
Genau, also wie die, genau.
So, dann machen wir gleich weiter. Herr Kampfer, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass dieses Hobby süchtig machen kann. Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ja, es macht süchtig, weil ständig, aber auch ständig neue Fragen auftauchen und weil man häufig, es wird allerdings immer weniger, Überraschungen erlebt, auch anhand von alten Unterlagen, die man schon längst gesammelt hat und die man auch eigentlich kennt, wenn man sie neu durchsieht, ergibt es neue Erkenntnisse. Also ständig neue Fragen, auch geschichtlicher Art. Ich musste mich beispielsweise vor einiger Zeit kümmern um die zweite Lautverschiebung. Das ist ja etwas, was ein normaler Genealoge nicht macht. Da ging es um die Schreibweise meines Nachnamens.
Okay, dann haben wir noch, wo bekommen interessierte Hörerinnen und Hörer weitere Informationen zu dem spannenden Thema Familiengeschichtsforschung, umgangssprachlich Ahnenforschung?
Auf jeden Fall auf unserer Homepage kann ich mal sagen, das ist www.genealogen-in-braunschweig.w4f.eu. Ich wiederhole nochmal, www.genealogen-in-braunschweig.w4f.eu. Und wer noch zu dem Thema für Kinder was hat, die Vorlagen, die findet man auf der Internetseite www.familienforscher.info. www.familienforscher.info.
Herzlichen Dank an meine Gäste. Sie hörten Wolfgang Altstädt im zugangsfreien Sendebereich bei Radio Okerwelle, verantwortlich für den Inhalt dieser Sendestunde. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder möchten Sie selbst eine Wunschkiste gestalten? Dann schicken Sie mir eine E-Mail unter wunschkiste@okerwelle.de. Noch einmal wunschkiste@okerwelle.de.